Christen in Echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt.
So, da testen wir jetzt mal. Aber es müsste auch klappen. Ja, mach mal an, bitte.
Ich muss hier meine. So, wie sagt man so einen Zettel in der Schule, die man immer so...
Spickzettel.
1, 2, 3.
Eine Frage, die ich selber nicht wusste. Aufnahme läuft.
Google. Aufnahme läuft, ja. Herzlich willkommen zum Podcast Dresden in Echt mit Magnus Hecht. Und liebe Mary, du wirst es nicht glauben, das ist die allererste Folge, die wir aufnehmen.
Wow, da fühle ich mich echt geehrt.
Herzlich willkommen.
Danke.
Du, ja, für mich ist das, wir hatten schon ein, zwei Folgen, die werde ich aber dann sozusagen heimlich dann im Nachhinein dann machen, weil ich ja mit mehreren Folgen gleichzeitig rauskommen möchte, damit es sich so anfühlt, als ob da schon ordentlich was da wäre. Mhm. Aber mit dir wird es jetzt auch deswegen ernst, weil wir nämlich dann gleich über noch eine Veranstaltung sprechen, die dann schon ist, bald in ein paar Tagen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt mal in die Pötte kommen. Ich begrüße herzlich den Tom, unseren Techniker in der Ecke. Den sieht man nicht, aber, man hört ihn brummeln, genau. Du, Mary, also ich habe mir vorgenommen, bei vielleicht jetzt nicht immer und alle, aber manchen doch die gleiche Frage zu stellen.
Ja.
Was bedeutet eigentlich dein Vorname?
Also gar nichts Spektakuläres. Also mein Name bedeutet Maria, wie die Heilige Maria.
Ja.
Allerdings wird man eigentlich in Brasilien Meidi ausgesprochen, wegen der Schreibweise auf Englisch. Und zwar, also letztendlich kommt der Name aus dem Mary, aus dem Englischen, wurde nach Brasilien gebracht und durch diese andere Aussprache oder dadurch die Brasilianer die nicht korrekte Aussprache konnte aus dem Englisch, ist der Name halt zu Meidi abgewandelt.
Mhm. Okay.
Und das war's. Also eigentlich gibt da keine besondere Bedeutung an sich.
Aber schon interessant, dass man es anders ausspricht. Und, und dann hast du noch einen zweiten Vornamen und zwei Nachnamen, habe ich gesehen.
Genau, ja. Also es ist in Brasilien auch sehr gängig, dass man viele Namen hat. Ich kenne, ich glaube fast jeder, den ich kenne, hat einen doppelten Vornamen. Mhm. Der doppelte Nachname ist vom Gesetzgeber so gehandelt quasi, dass man nämlich immer den einen Nachnamen von dem Vater und einen Nachnamen von der Mutter hat.
Ah, okay.
Und letztendlich, wenn man halt zum Beispiel, wenn für alleinerziehende Muttern, die halt keinen Vater eingetragen werden, dann kriegt das Kind die doppelte Nachnamen der Mutter quasi rein.
Ah, okay, dann heißt es sozusagen zweimal wie die Mutter im Nachhinein.
Genau, also also für diejenige, die halt keinen Vater, einen erkannten Vater hat, ja. Aber wenn man halt sein Kind da anmeldet als Vater und Mutter, dann hat man quasi einen Nachnamen, der letzte Nachnamen des Vaters und der letzte Nachnamen der Mutter zusammen.
Dankeschön.
Gerne.
Du und Mary, wir sind Kollegin und Kollege im Weltclub, wo wir jetzt auch gerade sitzen, auf der Königsbrücker Straße. Und wir haben uns auch hier kennengelernt bei irgendeiner Dienstberatung vor einiger Zeit. Und weil du hier auch ziemlich engagiert bist, meine Frage, was bedeutet denn der Weltclub für dich?
Also der Weltclub bedeutet für mich tatsächlich ein Ort der Begegnung. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht seit langem in Dresden, ich bin erst seit 3 Jahren in Dresden. Also davor habe ich in Berlin und Lissabon gewohnt. Und als ich hier kam nach Dresden, was am Anfang für mich auch eine Frage, okay, wo finde ich so ein bisschen ein Stück Heimat oder wo finde ich halt Leute, wo kann ich mich vernetzen? Mhm. Und bin halt über andere Ecken, eigentlich über die migrantische Community, auf das Weltclub gestoßen. Und von vornherein war dieses Gefühl von, okay, Leute können sich hier begegnen, viele Migranten sind unterwegs und dementsprechend fühlt man sich schon ein Stück weit zu Hause oder zumindest mit seinem irgendwie gesehen oder mit seinemgleichen so hier. Und das ist echt ein toller Ort. Deshalb freue ich mich auch, dass ich auch hier arbeiten darf.
Ja, und gibt es noch andere ähnliche Orte hier oder die dir auch viel bedeuten in Dresden, wenn du jetzt erst so, sag mal, relativ kurz da bist?
Also allgemein die Straßen der Neustadt. Aha, da, okay. Wenn ich halt da durchschlendere, fühle ich mich sofort zu Hause. Also ich komme sowieso aus einer sehr großen Stadt in Brasilien. Da sind wir ungefähr 6 Millionen Einwohner.
Ja.
Heißt Belo Horizonte. Und ich komme
also aus etwas größer als Sachsen oder so.
Ja, also genau doppelt so groß wie Berlin fast, ne, ja. Wenn man sich so genau überlegt.
Oberhammert.
Ja, und es gab bei mir zu Hause immer Gewusel auf der Straße. Und das glaube ich auch das, was mich in Berlin auch so lange Jahre auch so gefallen hat. Dass jedes Mal, dass ich rausging, war dann halt so schön viel Geräusch, viele Menschen ja. unterwegs. Und das gefällt mir auch in der Neustadt, jedes Mal, dass ich durch die Straßen laufe, Rothenburger, Görlitzer, Alaunstraße, an dem Martin Luther. Und da sind immer so Leute und die Geschäfte auch sind immer offen, dann gibt es Bars und Menschen und ja. Es ist einfach Leben auf der Straße. Und das gibt mir auch immer so ein Stückchen Heimatgefühl, wenn ich hier unterwegs bin.
Aha. Ja, du und... wenn du aus Brasilien nach Dresden, dann Zwischenstationen in Berlin und Lissabon, gab es noch weitere Zwischenstationen?
Nee, ich bin tatsächlich von, obwohl doch, also ich bin nach Deutschland über Hamburg gekommen. Ah. Ich war dann halt,
manchmal hast du auch noch so einen Hamburger Akzent.
Ich war aber allerdings nicht lang in Hamburg.
Ja, ja.
Und dann war es für mich aber schon klar, dass ich nicht in Hamburg bleiben möchte, sondern ich will auf jeden Fall nach Berlin. Das war mein Ziel von vornherein. Und dann bin ich in Berlin gewesen und bin auch dort knapp 10 Jahre geblieben. Und dann bin ich halt für 1,5 Jahre nach Portugal zum Arbeiten und ein bisschen was anderes erleben.
Und wo hast du studiert?
Ich habe lustigerweise in Frankfurt Oder studiert.
Okay.
Bin immer von Berlin aus gependelt. War sehr interessant auch, dass man halt da direkt an der Grenze mit Polen ist und auch ganz viele ausländische Studenten hat. Das ist halt so ein bisschen anders als in Berlin, weil ich glaube 20% der Studenten sind aus Polen an der Universität, also an der Viadrina-Universität. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr kontrastreich auch, ne? Aus Berlin raus mit der Region, dann 1 Stunde Fahrt und ja, dementsprechend ja, ja. So ein ganz anderes Bild von Stadt und Leute und alles möglich zu sehen.
So ein bisschen das Gegenteil von Brasilien wahrscheinlich.
Total.
Frankfurt Oder. Du, und wir wollen uns ja dem der Veranstaltung nähern und da... spielt aber irgendwo auch noch mal eine Rolle, was du studiert hast und was dann deine Abschlussarbeit war.
Genau, richtig. Also ich habe in Frankfurt Oder Kulturwissenschaften studiert und schon in Brasilien, also ich bin nicht in dem Samba geboren sozusagen, also meine Familie hat da keine Annäherung zu dieser Kultur. Da sind wir ein bisschen anders. In dem Land, in dem Bundesland, wo ich aufgewachsen bin, ist Samba leider würde ich sagen, nicht so ganz präsent.
Ja.
Aber schon allein in Brasilien habe ich schon Musik gemacht und hat mich schon ziemlich stark zu Samba hingezogen gefühlt. Und es ist auch schon klar, warum. Das ist halt eine tolle kulturelle Ausprägung dieses Landes. Und ich habe dann meine Abschlussarbeit über Samba geschrieben, aber eigentlich über Samba als ein interkulturelles Phänomen, weil als ich dann nach Deutschland kam und erst dann hier Samba gemacht hatte, richtig dann halt getrommelt hatte, habe ich gemerkt, wie weit verbreitet ist in Europa diese Kultur. Also Samba ist überall in jedes Land auf Europa, sogar wurde ich sogar fast auf der Welt. Und das hat für mich ganz interessiert, wieso, wo ist dieses verbindete Element da, die diese Menschen, die gar nichts mit der brasilianischen Kultur zu tun haben, dann zusammenbringen. Mhm. Und da dementsprechend habe ich dann meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. War sehr interessant auf jeden Fall.
Und ich bin ja auch hellhörig geworden, als du sagtest, dass Samba eine gewisse Widerstandskultur hat sozusagen, also oder darstellt, auch im Unterschied, das ist ja ganz interessant, zum Bossa Nova, der eher so die staatstragende Musikrichtung war oder ist.
Genau, also Der Samba ist halt ein großer Teil der afro-brasilianischen Kultur. Ne? Also sind halt ein Misch von unterschiedlichen Rhythmen, die von Afrika nach Brasilien gebracht worden sind, letztendlich über die Sklaven. Und klar, das Zeit hat sich ganz doll entwickelt und auch im engen Zusammenhang mit einer afro-brasilianischen Religion, das heißt Candomblé, die quasi auch immer für in ihrem Ritten dann viel trommeln. Und über viele Jahre hinweg, also wurde halt ist eigentlich immer noch zum Teil sehr unterdrückt worden, die afro-brasilianische Kultur,
ja,
und nicht so gesehen. Und durch dieser Zusammentun von dieser kulturell, also diese afro-brasilianische Ausprägungen, quasi diese ganzen Elementen, die aus Afrika kamen, irgendwann ist diese Musikrichtung entstanden. Es hat sich ganz doll entwickelt, es kommt auch ein paar andere Einflüsse, sogar aus Europa, aber den großen Kern ist halt aus Afrika. Und in der Zeit, wo das entstanden ist, ungefähr 1900 und dann halt in den 20er Jahren ungefähr, da war diese alle afro-brasilianische kulturelle Ausprägungen großteils verboten in Brasilien. Also man dürfte weder Capoeira machen, noch den Kult verfolgen, quasi Candomblé, noch musizieren. Also das ging auch ziemlich viele Jahre, Jahrzehnte sogar, dass halt in den 30er sogar zum großen Teil auch verboten war, dass Leute von der Polizei gehalten wurden, wenn sie eine Gitarre dabei hatten. Und diese Musikrichtung ist dann halt größer oder wurde dann halt weiter gemacht innerhalb von Höfe von Menschen, die meistens auch zu diesem, eigentlich meistens Frauen, das ist auch ziemlich interessant an der Geschichte, weil das waren Frauen, die meistens diesem Candomblé-Zentren kommandiert hat oder quasi Inhaber dieser Religion waren. Und die haben quasi ihre Höfe aufgemacht für die Musiker, die da hingegangen sind und zusammen Musik gemacht hat. Und da wurde Samba ein bisschen größer, bis dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo auch die Regierung nicht mehr das verbieten konnte und dann halt eröffnet hat, dass man Samba quasi gemacht werden. Also darüber hinaus, jetzt kommen wir zu einem anderen Teil davon, ist halt Samba ist auch entstanden in dieser Höfe, die zum großen Teil in der Favelas entstanden sind. Und das war früher auch die sogenannte Quilombos. Das waren quasi die Sklaven, die geflohen sind aus dem,
Sklavenverhältnis.
Genau, also aus dem großen,
von ihrem Besitzer
geflohen sind. Und die waren dann haben die irgendwo diese Quilombos gegründet. Die waren meistens irgendwo in einem Berg, mit Schwierigkeiten, also man konnte nicht so einfach hin. Und dann dementsprechend hat das auch viel damit zu tun mit diesem ehemaligen Sklaven und wo die gelebt hat, in welche Verhältnisse die da auch da waren. Ja, und da ist es alles mehr oder weniger zusammen verbunden. Vielleicht jetzt halte ich ein kurzes Monolog gerade, aber da ist auch der Karneval entstanden, ne? Wie wir es heute
kennen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist denn dann sozusagen der Link zum berühmten Karneval? Karneval in Rio und so weiter, den gibt es dann auch noch nicht so lange, sondern der ist dann in dem Sinne, es hat sich daraus mitentwickelt.
Genau, richtig.
Auch mit dieser, dass man gegeneinander antritt, sozusagen die Samba-Schulen dann
genau.
Sich eine Choreografie überlegen und dann gegeneinander. Ja.
Also diese Karnevalstradition gibt es schon seit, es ist auch so eine Zusammenkunft von vielen kulturellen Ausprägungen, kommt aus Europa, kommt aus Afrika, aus dem Katholizismus und so weiter, dass man zum Karneval quasi so eine Art Straßenumzug macht. Mhm. Ne? Dass die Leute auf der Straße gehen und irgendwie dann halt durch Witzen oder sich dann verkleiden auf der Straße laufen. Ne? Quasi, ich glaube, das kommt zum großen Teil aus dem Katholizismus oder aus dem Christentum. Und dann wurde halt durch diese Samba und diese Favelas und diese Menschen, die da gelebt haben, haben dann quasi so dieses Umzug dann mitgenommen aus dem Christentum, allerdings halt ihre eigene Musik gemacht und sogar mit ganz viel aus diesem afro-brasilianischen Religion rein. Ne? Zum Beispiel, ja, die machen auch meistens, es wird auch zum Teil auch die Straße gewaschen, das ist halt ein Ritus auf jeden Fall aus dem Candomblé und nicht aus dem Christentum oder nicht nur kulturell, sondern schon zum Teil auch religiös. Und da entstand das und wurde immer größer innerhalb dieser Communities, die sowieso ein bisschen abgeschottet waren. Ne? Also wenn man sich überlegt, auch nach Ende der Sklaverei, das ist nicht lange her.
Ja.
Ne? Und die...
Wann war die vorbei in Brasilien?
1882 offiziell, ja, ja. Aber bis dann alles halt vorbei war, das viele Jahre gedauert. Und diese Menschen, die wurden halt nicht mehr als Sklave gesehen, aber die wurden null entschädigt dafür. Ne? Ja. Also die waren dann auf der Straße und die haben kein Geld, keine Bildung, kein Land, kein Besitz und die dürfen sich dann irgendwie arrangieren. Mhm. Und dementsprechend sind die auch zu diesen Bergen gegangen, wo es heute, also man redet auch über Favelas, meistens auch über Morros, quasi die Bergen, weil das war auch das einzige Land, was nicht benutzt worden oder kein, wo keinen Besitz hatte, weil die sind so schwer zu bewirten, sozusagen. Ja, und da haben die angefangen zu leben. Und diesem Karneval ist erstmal von diesen Gruppen zum großen Teil entstanden. Und die waren auch zum, die ist auch in Rio de Janeiro entstanden, diese Art von Karneval, wie wir es heute so populär kennen. Und die sind dann durch die Straßen gelaufen in Rio. Und irgendwann, als diese Überbrückung gab von, okay, das ist verboten, aber wir können das nicht mehr aushalten, also es kann nicht lange mehr verboten sein. Auch in Zusammenkunft mit Bossa Nova, das halt auch diese, das ist, wir sagen immer, das ist die weiße Form von Samba, das ist halt die Menschen, die weiße Menschen in Brasilien, die halt mehr Bildung hat, auch mehr musikalisch unterwegs waren, nahmen quasi langsam auch diese Richtung, dieser Musik und haben für sich mehr oder weniger auch benutzt. Dann wurde es wieder offen und die dürfen dann normal auf die Straße laufen. Und dann gab es immer diese Communities und die sind heute quasi die Gruppen, die sich gegeneinander auftreten im Karneval. Genau.
Du, und wer sitzt in der Jury und bewertet das dann bei diesen Samba-Schulen?
Also diese Menschen, die werden anscheinend jedes Jahr oder immer wieder ausgesucht. Da sind ungefähr 36 Jurymitglieder. Und die werden, also heutzutage gibt es quasi eine unabhängige Liga der Samba-Schulen von Rio de Janeiro und ich glaube auch von São Paulo das gleiche. Und die quasi stellen diese Menschen ein für den Karneval. Ja. Und dann, das sind eigentlich Experten für jede Kategorien des Samba-Schulen. Sondern man hat quasi über das Lied oder wie das, über das Getrommelte oder allgemein über den über die Kostüme, dann jede, also es gibt ungefähr immer so drei Jury pro Kategorie.
Die Wägen sind ja auch, haben immer ein Thema und sind wahnsinnig aufwendig gebaut.
Den Aufführungen.
Da ist der Kölner Karneval oder was es alles so gibt,
Ich glaube, das sind tatsächlich 9 Kategorien, wenn ich mich jetzt...
Und was passiert, wenn eine Samba-Schule dann gewonnen hat?
Na, dann kriegen die einen Preis.
Und also unterscheidet sich deren Gefeiere dann danach von dem der anderen, die nicht gewonnen haben? Oder ist alles...
Nein, die feiern schon ziemlich groß. Ich dürfte das einmal live erleben, als eine Samba-Schule aus dem Stadtteil Vila Isabel in Rio gewonnen hat. Und ich habe da genau gewohnt. Und auf einmal waren alle auf der Straße nach Ende. Alle Menschen, die in diesem Zentrum quasi die Stimmenzählung quasi gehört haben, also begleitet haben, dann sind die, als sie gewohnt haben, sind die alle auf der Straße, Instrumente raus, angefangen zu spielen. Auf einmal war die Straße gesperrt, aber nicht von der Polizei oder so, sondern weil es war unmöglich, mit einem Auto da vorbeizufahren. Ja. Und da richtig große Party. Und dann dürfen die Besten, dürfen, glaube ich, 10 Tage nach dem Karneval oder 2 Wochen normal desfilieren. Das heißt, Desfile des Campeões. Und das sind quasi die 3 großen, die 3 erste Plätze, die dann normal laufen dürfen.
Die haben dann nochmal eine Parade.
Genau.
Ja. Okay, stark. Du, und das hört sich auch schon ziemlich nach dem an, was wir hier eigentlich auch irgendwann mal in Dresden haben wollen.
Ja.
Und weil es ja die Bunte Republik Neustadt, die BRN, ein bisschen schwer hat mit der Legitimation gerade und was da alles nicht klappt und so weiter, hast du ja die Sache ein bisschen in die Hand genommen und erzähl doch mal, was dann am Sonntag, das ist jetzt unsere Veranstaltungsankündigung, Sonntag, der 18. Juni, startet was und wo?
Genau, am 18. Juni startet unsere Parade. Wir haben das jetzt aus dem ganzen Hintergrund Ramba Samba genannt.
Ramba Samba.
Genau, damit man das schön auch mitfeiern kann und aber es trotzdem, wie ich sagte, dieser Widerstandskultur auch im Hintergrund steht. Also Samba ist nicht nur gute Musik und gute Laune, sondern auch sehr politisch auch.
Ja. Auch sehr, sehr energiegeladen und sehr, sehr treibend. Ne? Und,
ja, genau. Ja. Und da wollen wir die migrantische Organisation der Neustadt einen Platz, einen Schauplatz geben und auch ihr Kultur zu zeigen, beziehungsweise ihr Statement auch zu geben und nochmal die Bürgerinnen der Neustadt vor allem zu sagen, hier sind wir und wir wollen auch dazu beitragen, dass weiterhin bunt in der Neustadt bleibt.
Ja, genau. Und na gut, wir fangen aber jetzt eher mal klein an. Ich darf jetzt auch wir sagen ein bisschen. Ja. Wir machen einen relativ kurzen Umzug, eine kurze Parade, die ja auch als Demonstration angemeldet ist. Ja, von wo startet es
nochmal? Also die startet an der Prisnitzstraße Ecke Siebnitzer und dann laufen wir über den Bischofsweg bis zum Alaunplatz.
Ja.
Genau.
Und uhrzeitmäßig?
Startet um 13 Uhr.
Ja.
Dann gibt es eine Rede zum Start und da laufen die ersten Gruppen los. Und am Ende schließt dann das Samba-Universum, unsere Samba-Gruppe aus Dresden, dann das Ganze ab.
Genau, und dann werden wir uns dann noch auf dem Alaunpark, auf dem Alaunplatz dann noch gemütlich zu Ende trommeln und tanzen und ein bisschen auch wirklich mit den Räumen, das, was du erzählt hast aus Brasilien, vielleicht so ein bisschen ähnlich, dass man die Räume eröffnen muss, dass man den Platz braucht und dass man den sich auch häufig über Kultur eben frei macht, ne? Und sagt, uns gibt's jetzt, das ist wichtig. Und wir drücken uns aus und wir haben auch bestimmte, sag mal, Anliegen, die über Freizeit, Gestaltung und so weiter und Genuss weit hinausgehen. In der Neustadt war das ja mal die Wohnungsgeschichte, die ist es ja immer noch.
Ja.
Da können wir auch beide leidvolle Lieder von singen, von Vermietern und Wohnungssuche und Umzug,
Gentrifizierung
und so weiter. Aber das müssen wir dann vielleicht zu einem nächsten Zeitpunkt nochmal genauer dann in Angriff nehmen. Aber diese Verbindung ist trotzdem da. Ne? Das ist die Kultur, ist wichtig und gerade jetzt auch die migrantischen Organisationen und Vereine.
Vielleicht machen wir genauso, wie es in Brasilien war. Ne? Also erstmal wurde das alles so nebenher gemacht von der Community. So irgendwann hat quasi die Stadt Rio oder selber die gesamte Region von Brasilien gesehen, okay, da ist die Chance auch, wie gehen wir unser Land auch zu vermarkten, beziehungsweise ein Außenbild zu schaffen für die ganze Welt. Ne? Ja, und die haben es tatsächlich hingebracht, sodass dieser Karneval so institutionalisiert worden ist, dass heute tatsächlich das Hauptmerkmal Brasiliens ist.
Ja, ja. Und neben so noch Fußball und.
Genau.
Und apropos Außensicht, da wurde gefeiert in Dresden, als Lula jetzt nochmal Präsident wurde.
Ja. Ganz toll. Sogar hier im Weltclub haben wir dann eine große Feier gemacht oder geplant und wir haben auch ziemlich doll gefiebert, weil diese Stimmenzählung war ganz knapp und es war aber trotzdem also eine große Erleichterung auch für uns, dass endlich mal eine demokratische Regierung gewählt worden ist, auch wenn es knapp ist, aber das ist auch die Hoffnung, dass es nur besser wird.
Richtig, das ist ja viel jetzt mit Hoffnung verbunden. Lula war ja schon mal dort. Aber Bolsonaro ist, glaube ich, wirklich deutlich gar keine Option gewesen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ach. Und zu den Niederungen der Dresdner Stadtpolitik, fällt dir da noch was ein? Zum Beispiel, was ist das, was du hier... wenn du hierher gezogen bist, siehst, was ist hier das größte Thema in der Stadt für dich jetzt als Bürgerin?
Also für mich ist auf jeden Fall Inklusion ein großes Thema. Ich habe auch das latente Gefühl, dass die Stadt sich zum großen Teil bemüht, aber es trotzdem nicht so hundertprozentig gelingt, dass Sachen mit weniger bürokratischer Hürde gemacht werden können. Vor allem für Migrantinnen, die sowieso sich nicht so gut mit dem, mit dem Form oder Anträge, was auch immer, genau mit dieser Bürokratie nicht so gut auskennen.
Ja.
Und ich denke, man hätte auf jeden Fall da ein bisschen, ja, ein bisschen weiter öffnen können, auch für die Bürgerinnen, die was anders machen können, die eher so zur Subkultur tendieren, weil kulturell ist auf jeden Fall hier in Dresden verankert, ne? Die Opern etc., Galerien, das ist so viel da. Allerdings alles andere wird so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass zum Teil geschoben wird, zur Seite, so okay.
Ja, also da gäbe es auch noch einiges jetzt zu besprechen. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann damit weitermachen. Wir wollen halt eine halbe Stunde nicht so sehr überziehen für den Anfang. Aber vielleicht noch ein letztes Wort von dir. Also zum Beispiel, wen denkst du, sollte man mal in diesem Podcast einladen? Hast du da spontan eine Idee, wer da auch noch gehört werden sollte? Jetzt nicht unbedingt nächstes Mal, aber in der nächsten Zeit.
Also jemand, der mir sofort einfällt, ist Danielle Jackson. Das ist jemand, den ich sehr bewundere hier in Dresden. Eine tolle Frau und auch viel zu sagen hat, auch viel weiß, auch was rassismuskritische Arbeit angeht. Und ja, ich glaube auf jeden Fall. Ansonsten denke ich auch an Valeria, unsere venezolanische Kollegin.
Die hat auch vier Namen.
Die hat auf jeden Fall auch vier Namen. Und ja, ich glaube, das sind die ersten Menschen, die mir so durch den Kopf gehen, spontan, würde ich sagen.
Danke, nee, das sind gute Ideen. Okay, dann machen wir hier mal einen Knopf dran und enden nochmal mit dem Aufruf. Leute, wenn ihr euch interessiert, dann kommt mit zu unserer Parade am Sonntag, 18. Juni, ab 13 Uhr, da wo die Sebnitzer, da unten irgendwo bei der Priesnitz, dort ist die Aufstellung und dann danach im Alone Park noch ein großes Fest. Wie sagt man dazu?
Ich würde sagen, wir machen so eine Art Picknick am Park und treffen uns und begegnen uns.
Ein rhythmisches Picknick.
Genau, ja. Wo wir uns einfach alle da treffen können und mal den Tag ausklingen lassen können zusammen.
Dann herzlichen Dank, liebe Mary, und hoffentlich wir beide spätestens bis dahin. Hoffentlich mit vielen.
Ja, allerdings. Danke, Magnus. Ne? Bis dann.